ナモタサバガワトアラハトサンマサンブダサ。ナモタサバガワトアラハトサンマサンブダサ。ナモタサバガワトアラハトサンマサンブダサ。Ich habe ja diesen Abend sozusagen für alle storniert. Michael ist dann letztes Mal doch dazu gekommen, aber offiziell habe ich den storniert, weil ich vor 2 Wochen was gehört habe, was mich ein bisschen alarmiert hat. Und dann war ich letzte Woche, letztes Wochenende, hatte ich ein sehr, sehr schönes Wochenende, das mich sehr inspiriert hat. Am Samstag war ich eingeladen bei meinem Sohn Linta in seinem Dojo. Der macht nämlich seit 9 Jahren Taekwondo und hat schon den 3. Dan im schwarzen Gürtel. Und der hat mich eingeladen, mit am Tag der offenen Tür bei seinem Lehrer mitzumachen. Und das ist in Wandsbek. Und dieser Lehrer ist seit 9 Jahren sein Meister und auch wie sein Vater im Grunde genommen. Und Linda, seit wir wieder mehr Kontakt haben, wir hatten mal eine Zeit lang nicht so viel Kontakt, weil er bei der Mutter lebte und weil es ein bisschen schwieriger war. Der ist ursprünglich mal bei mir aufgewachsen, dann später zu seiner Mutter. Und wir haben jetzt einen sehr herzlichen Kontakt. Und was mir, seit ich als Mönch zurück bin, aufgefallen ist, ist, dass Linda unheimlich sensibel, respektvoll, feinfühlig, fein im Wesen, sehr diszipliniert und sehr anmutig fast ist. Und das freut mich so als Vater, aber ich kann nicht unbedingt sagen, dass er das von mir haben kann. Und an diesem Samstag habe ich die Entdeckung gemacht, woher das kommt. Linta ist in einer schwierigen Zeit seines Lebens, hat er was Gutes gemacht. Er hat sich entschieden, Taekwondo anzufangen, er hatte vorher Judo und ist 9 Jahre dabei geblieben. Und das ist ein ganz, ganz kleiner Dojo in Wandsbek. Und der hat mich sehr inspiriert, dieser Dojo. Das ist im Grunde bloß ein größerer Raum. Es basiert auf einem Lehrer, der praktisch irgendwann mal von Vietnam geflüchtet ist. Und der einen Taekwondo-Lehrer hatte, der auch einen Taekwondo-Lehrer hatte, wie das so ist. Und der hat seinen Taekwondo angefangen zu unterrichten in einer ganz kleinen Gruppe. Und die ist langsam größer geworden und die ist immer noch klein. Und die ganze Familie sozusagen ist die Grundlage von diesem kleinen Dojo. Und dann haben die ein paar Vorführungen gemacht und ich bin aufgefordert worden, mitzumachen. Und der Lehrer hat mich dann nochmal aufgefordert. Ich habe da, ich glaube, 3-4 Stunden lang Taekwondo üben müssen. Und ich muss euch sagen, die gehen so respektvoll mit sich und dem Training um, dass mich das enorm inspiriert hat. Die haben sich in dieser Trainingseinheit vor ihrem Lehrer mehr verbeugt, als wir uns an einem Abend hier vor dem Buddha oder voneinander verbeugen. Die haben sich nach jeder Aktion voneinander verbeugt. Die sind sehr, sehr respektvoll miteinander umgegangen, sind enorm diszipliniert und verehren ihren Meister, der a. nicht richtig Deutsch sprechen kann, b. keine hohe Schulausbildung hat, der nur eigentlich ein Sportlehrer ist, ja. Der nichts anderes kann als Taekwondo, aber das eben wahrscheinlich sehr gut, ich kann das nicht beurteilen. Und er hat inzwischen fast nur Schwarzgurt-Schüler, sehr, sehr gute, und die sind wie eine Familie. Und wenn die zusammenkommen, die verbeugen sich erst Richtung Altar, dann vor dem Lehrer, dann voreinander, dann fangen sie diszipliniert an und trainieren richtig hart. Und das hat mich enorm inspiriert, weil Linda hat mir gesagt, wie sie miteinander umgehen und dass er noch, der ist schon fast wie Sohn im Haus bei diesem Lehrer und der sagt immer noch sie und ein koreanischer Name für Meister und der ist aber schon ein Kind eigentlich da im Haus. Und auch ich habe diesem Lehrer ständig Respekt erwiesen und er ist dann gekommen und hat meine Beine so auseinandergezogen, weil ich das Training zu locker gemacht habe. Man hat mich richtig gefordert, aber mit Respekt. Und das hat mich sehr inspiriert. Und dann habe ich gedacht, that's the way. Das ist eigentlich das, was, was man machen sollte, weil die trainieren im besten Fall für ihre Gesundheit, Fitness, aber noch nicht mal, um Kampf auf der Straße zu gewinnen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist ein Lebensstil von Fitness, Disziplin, Gesundheit. Ja, niemand will auf die Straße gehen und Kampf machen. Der Lehrer sagt auch, also, ihr seid tot, wenn ihr das macht. Ja. Und die Freunde von Linda waren genauso wie er sehr respektvoll. Also ich habe irgendwie eine Mordsanerkennung denen gegenüber. Die sind so höflich miteinander, mit mir, so freundlich. Ich war wirklich beeindruckt. Und dann habe ich so gedacht, schau mal an, das machen die jahrelang, gehen die mehrfach dahin, zahlen auch einen hohen Beitrag, damit dieser kleine Laden bezahlbar ist. Und die trainieren für Sport, für Gemeinschaft, für ihr Leben. Aber wir trainieren dafür, das höchste Ziel der menschlichen Entwicklung zu erreichen, nämlich den Geist zu befreien aus diesem ganzen Kreislauf aus Samsara. Und ich habe gedacht, wir Buddhisten, wir haben weniger Wertschätzung dem Ziel gegenüber als ein Dojo. Okay, ich habe gedacht, ja, nicht du. Und dann habe ich am nächsten Tag noch ein schönes Erlebnis gehabt. Ich bin in die BGH gegangen. Ja. Und in der BGA war der Bhante Ananda eingeladen. Erst habe ich gedacht, das ist ein anderer. Und habe gedacht, mal schauen, was dabei rauskommt. Aber dann war das nicht der gleiche, den ich erwartet hatte. Und dieser Bhante Ananda, der hat mein Herz enorm erfreut. Ich bin der BGH sehr dankbar, dass sie den eingeladen haben. Obwohl ich eigentlich ein bisschen kritisch bin, wenn man so viele Leute einlädt. Aber ich bin so dankbar für diesen Besuch, weil dieser Bhante Ananda hat auch was sehr Positives, also an sehr wichtige Dinge erinnert. Er hat eigentlich nichts Neues gesagt, aber er hat uns daran erinnert, dass das Idealmodell oder Modell für buddhistische Gemeinschaft und Praxis eigentlich der Sangha ist. Und dass der Buddha damit was Perfektes gemacht hat. Und dass auch wir Laien, wenn wir zusammenkommen, uns ein bisschen danach richten, wie der Sangha praktiziert. Und dass, wenn wir zusammenkommen, sollen wir chanten, den Buddha Ehre erweisen, aufeinander hören, den Dhamma hören, respektvoll miteinander umgehen und respektvoll die Praxis machen. Und nicht so viel diskutieren und nicht so viel streiten, sondern ein bisschen auf die hören, die Verantwortung haben. So ist das, was ich in Erinnerung habe, was mich inspiriert hat. Und das war sehr ermutigend. Und danach habe ich gedacht, ich glaube, ich öffne diesen Kreis wieder, aber ich sage, was ich damit möchte. Und ihr könnt euch für euch überlegen, ob ihr das auch möchtet. Und wenn ihr das auch möchtet, dann könnt ihr gerne mit weitermachen. Shaila und ich machen sowieso weiter, weil wir haben diesen Kreis angefangen mit einer bestimmten Absicht. Und wir möchten nicht zurückstehen in dieser Absicht, sondern diese Absicht sogar noch verstärken. Und weil das so meine Art ist, mache ich das mit der Lehre des Dhamma, ja, mit dem Buddha und nicht mit meinen Worten. Deswegen werde ich euch ein bisschen was erzählen, was der Buddha so über seinen Dojo gesagt hat. Und zwar, der Buddha hat an unzähligen Stellen den buddhistischen Pfad als graduiertes Training beschrieben. Ja? Das sogenannte Gradual Training auf Englisch. Auf Pali heißt es Anupabhasika. Anupabhasika. Dieses graduelle Training ist allein im Majjhima Nikaya an diesen Stellen, also Majjhima Nikaya 27, 51 und so weiter, was ihr hier lesen könnt, detailliert aufgeführt, aber es ist auch an unzähligen anderen Stellen, in unzähligen anderen Versionen in allen Nikayas vertreten. Mal mehr für die Laien, mal mehr für die Mönche, hier mehr für die Mönche, dann für spezielle Gruppen, die eben irgendwo einen Schwerpunkt anders brauchen, aber dieses graduelle Training ist das Curriculum im Buddhismus. Ja. Der Weg zum Ziel ist nicht wahlweise, sondern der hat eine Ordnung, eine Sukzession. ähnlich wie jemand erst einen gelben Gürtel machen muss, bevor einen orangen Gürtel machen muss, bevor einen grünen Gürtel machen muss, zum Beispiel im Judo. Ja. Und das ist überwiegend sind das die gleichen Schritte, bis auf einen Schritt, der manchmal weggelassen wird, der speziell für die Mönche ist. Aber der zieht sich so durch den ganzen Dhamma. Dieses Curriculum ist sozusagen das Curriculum des Buddha. Das ist zusammengefasst, bekannterweise, in diese drei generellen Gruppen, Sila, Samadhi und Panya, als Zusammenfassung, was auch übersetzt werden kann als ethisches Training, Geistesentwicklung und Einsicht oder Weisheit. Detailliert ist es dann aufgeführt in diesen Punkten. Das ist sozusagen für die meisten Listen gemeinsam. Das könnt ihr auch nachlesen in den verschiedenen Suttas. Und da ist erstmal, sagt der Buddha, da erscheint ein Tathagata in der Welt, dann legt er seinen Dhamma aus, dann hört jemand diesen Dhamma, dann wird er ein Schüler, in dem er Vertrauen hat in diesen Dhamma und in den Buddha und dann ihm nachfolgt. Und wenn es ideal ist, dann geht er dann in die Heimatlosigkeit. Sozusagen er zieht sich von der Welt zurück. Und damit geht einher die Zuflucht. Und da ist es für Laien natürlich ein bisschen anders, aber nur ein bisschen, weil die Laien an dem gleichen Muster entlang trainieren. So, die Laien würden hier dann Zuflucht nehmen und würden ein anderes Training auf sich nehmen, nämlich das Training der fünf Precepts und als Heusige trainieren, mehr auf Dana und Sila, dann Reflexion, Lernen, zum Dhamma gehen und wenn sie mehr tun wollen, mal 8 Precept nehmen oder, also das ist individuell dann. Aber für die Mönche, und der Buddha hat meistens ignoriert, dass es für die Laien anders ist, weil er hat die Laien in den gleichen Dingen unterrichtet, interessanterweise, selbst Meditation oder egal was es ist, die Laien erhalten immer den gleichen Anreiz zum gleichen Training. Und dann geht es weiter mit Purification of Conduct and Livelihood. Observation of the Discipline. Also die Beachtung der Patimokkha-Regeln ist es hauptsächlich. Und für die Laien ist es die Beachtung der Laiengelübde, der 5 verbindlichen Gelübde. Dann die Reinigung des Verhaltens und des Lebenserwerbs. Ne? Das trifft auch auf Mönche zu. Bei Mönchen ist das dann mehr die Frage, wie sie ihr Essen bekommen und was sie an Geschenken annehmen und was sie nicht annehmen. Und bei Laien ist das eben noch konkreter ausgeführt, welche Berufe sie ernehmen und was für einen Schwerpunkt überhaupt der Beruf hat im Leben und so weiter. Danach kommt dann Zufriedenheit, also bescheiden sein mit wenigem. Dann Restrain, da habe ich immer keine schnelle Übersetzung. Zügelung, aber gibt es noch ein besseres Wort? Zurücktreten, Zügelung der Sinnes Eindrücke, also praktisch die 6 Sinne, die den Reiz ausmachen, zu zügeln. Und dann kommt Mindfulness, also Sati, im Zusammenhang mit Full Awareness, Sati Sampajanya. Dann kommt manchmal bei den Mönchen noch Moderation in Eating, also Bescheidenheit im Essen und Hingabe an Wachsamkeit. Also das ist, Wakefulness ist Appamado, Heedfulness oder Wakefulness. Das erscheint nicht in jeder Liste. Dann erst kommt das eigentliche Meditationstraining, was damit beginnt, dass jemand die 5 Hindernisse aufgibt und danach dann die 4 Jhanas erreicht. Und nach den Jhanas gibt es 3 verschiedene Alternativen. Die einen trainieren weiter auf den formlosen Befreiung, sagt Hecker immer. Ne? Das finde ich auch ganz gut. Aber wir nennen die heute einfach die höheren Jhanas, aber das ist nicht ganz richtig. Oder durch die Supernormal Knowledges, also die Abhinya, das sind Fähigkeiten, die durch Samadhi zu höheren übernatürlichen Fähigkeiten führen. Oder eben Vipassana oder Insight oder Panya oder Lernen, die Kontemplation der Dinge, wie sie sind. Yatha Bhutang, also das Betrachten der Dinge, wie sie sind, nach den Jhanas. Da gibt es eben drei verschiedene Wege, je nach Temperament und Neigung. Dann haben wieder alle gemeinsam, dass kurz vor Ende diese drei höheren Wissen, die Tivicha, entwickelt werden, wobei das hauptsächliche Wissen darin besteht, das geht sogar auch nur das zu verwirklichen, das ist nämlich die Freiheit von den Asavas. Ja? Das Wissen, dass ich frei bin von den Asavas, von den Trieben. Übrigens sind die Asavas, kann ich irgendwas tun gegen die Asavas? Kann ich die aufgeben?
Also nicht über Mano.
Nee, ne? Geht gar nicht, ne? Genau.
So.
Und das Endziel ist dann Arahantship, und zwar Nibbana im Hier und Jetzt.
So. Würde man so auf so ein Studium aufbauen?
Ein Studium? Du meinst eine Universität?
Das ist ja körperschaft unabhängig, ja, sondern das egal wie, ne? Das ist, das kannst du auch noch BGH machen, ne? Das ist, das heißt, man hat einen Plan. Es geht ja eher um einen Plan zu haben. Man sagt so, okay, wir bauen jetzt sowas auf und auch wie eine Lehrvermittlung über, keine Ahnung, 2 Jahre, 3 Jahre oder wie auch immer. Ne?
Genau das, Rainer, mache ich eigentlich hier. Nur dafür habe ich noch ein anderes Sheet vorbereitet. Das ist sozusagen der ganze Weg zur Erleuchtung. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr hohes Ziel in diesem Leben, das volle Ziel zu erreichen. Und wenn ich jetzt noch Mönch wäre, dann würde ich vielleicht auch noch konkreter erwarten können, dass ich ja schnell weiterkomme. Jetzt muss ich mich wesentlich mehr anstrengen. Und man könnte sagen, wir sind irgendwo hier in diesem Bereich, ne? In diesem Bereich, ne? Sind wir irgendwo. Mhm. Ne? Aber das ist der ganze Weg. Ja? Mhm. Ich habe aber noch was vorbereitet aus eben diesem Grund. Ich habe nämlich ein Sutta herausgesucht, wo der Buddha vor einem brahmanischen Schüler diesen mittleren Teil, zwar mit Aussicht aufs ganze Ziel, noch etwas besser detailliert. Ja, den wollen wir uns jetzt anschauen. Und der heißt nicht das Gradual, also stufenweise Training, aber der ist ein Teil vom stufenweisen Training, sozusagen Unterpunkt. Und da geht es darum, wie jemand seinen Lehrer findet, und zwar nicht den Buddha, sondern der, von dem er den Dhamma lernt. Ja. Und den Dhamma lernt. Also finding a teacher and learning the teachings, was auch der erste Punkt, sozusagen der Punkt Null in dieser Liste sein müsste. Das steht in der Shankhya-Sutta, wenn das jemand nachschauen will. Shankhya-Sutta ist Majjhima Nikaya 95. Grob gesagt geht es darum, dass der berühmte Shankhya, der Brahmin Shankhya, mitkriegt, dass in seiner Gegend der Buddha irgendwo im Wald ist und plötzlich die ganze Schar von Leuten zu ihm geht und sagt, ey, warte mal, ich komme mit. Und dann sagen seine anderen Brahmanen-Brüder oder Kollegen, sagen, hey, das ist nicht richtig, du bist höher gestellt, der sollte zu dir kommen. Und er sagt, nee, lass mal gut sein. Das ist eine gute Rede, ist, hat man gehört von dem Arahant, diesem voll erleuchteten Buddha. Und das ist richtig, dass ich dahin gehe und ihm Ehre erweise. Und dann kommt da aber auch so ein junger Brahmane mit, der in den drei Vedas gut geschult ist und der dann so der Redner wird vor dem Buddha und erst sich sozusagen ins Gespräch einmischt und der Buddha ihn dann ein bisschen zurechtweist und sagt, du solltest mal lieber ein bisschen warten und die Älteren vorlassen und hier sei mal nicht so vorwitzig sozusagen. Und dann sagt der Shankhya zum Buddha, Nee, lass ihn mal ruhig. Das ist eigentlich wirklich ein belehrter Schüler von uns und der kann ganz gut für uns sprechen. Und dann hat der Buddha praktisch mit diesem Brahmanen und Laien Unterhaltung und die Fragen stellt aber dieser junge Mann. Und dieser junge Mann stellt die Frage, er stellt mehrere Fragen und immer wenn er zufrieden ist, sagt er, wir haben das, we approved that, also wir haben das angenommen, was der Buddha gesagt hat und jetzt haben wir noch eine Frage. Und die Frage, bei der der Buddha dann diesen Weg entfaltet, ist die Frage, wie kommt man an der Wahrheit an? Ja, wie kommt man an der Wahrheit an? Und deswegen könnte man das auch besser, also als ich das früher gelernt habe, habe ich das jetzt nicht mitgebracht, habe ich natürlich den Titel übernommen, wie kommt man an der Entdeckung der Wahrheit an, sozusagen. Und das fängt damit an, dass man einen Lehrer findet. Ja? Was er dann aber aufführt, ist eigentlich der Umgang mit Lehrern, weil das war eigentlich das Thema. Ja? Des Buddhas Intention war, diesem jungen Brahmanen und den Brahmanen, die sonst da waren, die alle in der Gesellschaft, in der er lebte, der Buddha, höher gestellt sein müssten als er, die aber irgendwie erkannt haben, der wirkliche Ältere, der Respekt bekommt, ist der, der Verwirklichung hat. Ne? Und der Buddha zeigt ihnen anhand dieser Frage diesen graduellen Weg, wie man dem Dhamma lernt, wie man zum Dhamma kommt. Und deswegen erscheint zum Beispiel auch hier irgendwo dann recht spät The Discovery of the Truth und am Ende dann The Final Arrival at the Truth. Ja, das kommt von dieser Frage. Der Buddha hätte es vielleicht sonst anders formuliert, diesen Schritt. Und da heißt es im Ersten, also erstmal hört man von einem Lehrer oder einem Mönch, und dann geht zu ihm, hört davon und dann ist der erste Schritt, man untersucht den Lehrer nach Lobha, Dosa, Moha. Ja, und zwar nicht so, was denke ich, wie viel Lobha, Dosa, Moha hat er vielleicht, sondern es gibt auch ein Kriterium. Ja. Wenn man seinen Dhamma hört und wenn der Dhamma profund ist, dann kann es nicht sein, dass dieser Mensch verstrickt ist in Lobha, Dosa, Moha, weil Buddha hat gesagt, dann reflektiert man. Wenn jemand so ein Dhamma lehren kann, kann er nicht total verstrickt sein in den Grundbefleckungen, da muss er irgendwas haben, wovon ich lernen kann, sozusagen. Ja? Es gibt noch eine andere Art, wie man einen hohen Lehrer prüft, nämlich den Buddha selber, ob er 100% frei ist von Lobha, Dosa, Moha, ja? Ob es ein voll erleuchteter Buddha ist. Aber hier geht es nicht darum, dass man, es ist auf den Buddha anwendbar, das Ganze, aber es geht nicht um darum, den Buddha zu prüfen. Dafür gibt es andere Suttas, wo er auch einen graduellen Weg zeigt. Ja. Der zweite ist, man gewinnt Vertrauen zu ihm, Sada. Ja. Ohne Sada geht es nicht. Dann, wenn man Vertrauen in diesen Lehrer hat, dann besucht man ihn. Der vierte Punkt ist, man zeigt ihm Respekt. Der fünfte ist, man schenkt sein Ohr, also man hört gut hin. Der sechste ist, man hört den Dhamma. Der siebte ist, man memoriert, also lernt den Dhamma, den man gehört hat. Ja. Die achte Stufe ist, man untersucht oder reflektiert oder denkt darüber nach, was man memoriert hat. Und zwar das, was man gehört hat und memoriert hat. Das untersucht man. Also das heißt, durchdenken. Ja? Vichara. Der neunte Schritt ist, man gewinnt eine reflexive Akzeptanz eben dieser Lehren. Nicht des gesamten Dhammas, sondern dessen, was man da gehört hat. Of those teachings. Wenn diese Akzeptanz erfolgt, dann ist die erste Frucht, dass Begeisterung und Eifer entsteht. Springing up of zeal. So, ohne diesen Eifer gibt es kein Fortschreiten. Wenn man bei dieser reflektiven Überprüfung eine Nicht-Akzeptanz empfindet, dann ist damit das Verhältnis beendet. Da geht nichts mehr. Ja? Dann sagt man Danke und geht. Wenn aber ein Eifer entsteht, ja, eine Begeisterung, dann hat man die Möglichkeit, ja, den eigenen Willen anzuwenden oder sozusagen, dann entsteht ein Wille, sich dem zu verschreiben, ja, daraus was zu machen, einen Aufwand zu betreiben, Effort. Ja, ja. Ohne Vertrauen und das Entstehen von Eifer aus reflektierter Annahme wird das nicht passieren. Ja. Niemand ereifert sich für ein Training, an das er weder glaubt, noch dass er im Herzen, also wo sich nicht Eifer eingestellt hat. Das kann ich sogar auf Lintas Dojo anwenden. Da würde niemand dreimal pro Woche oder zweimal pro Woche oder einmal pro Woche sich so schinden, bis kaputte Knochen. Linta hat gerade einen kaputten Fuß und würde so hart trainieren, wenn nicht ein Eifer da ist, wenn man da nicht einen Wert für sich erkennt. Ja. Beim Dharma ist es absolute Voraussetzung. So kein Eifer, keine Willensanwendung. Bringt man keinen Willen auf. Das nächste und erst da, schaut man, an der 12. Stelle kommt Scrutiny. Unser Lieblingsgeschäft als Deutscher. Ja. Eine Sache hinterfragen, untersuchen, vergleichen, ja, und uns selbst evaluieren. Scrutiny ist Überprüfung oder Untersuchung des Gelernten, ja, auch außerhalb des Gelernten. Anders als examining what was memorized ist Nachdenken, darüber nachsinnen. Ja. So erst an diesem Schritt würde man anfangen, das Gehörte für sich zu untersuchen. Cross-Checking, wie heißt das auf Deutsch, Hedi? Cross-Checking, quer überprüfen, ich weiß nicht. Weißt du das? Querverweise ist, na, aber wie nennt man das, wenn man dann was überprüft? Zu evaluieren. Ja, evaluieren. Und zwar an der Erfahrung und an anderen Quellen. Wenn das auch noch hinhaut, ja, in anderen Worten, mit anderen Worten, um das mal auf uns anzuwenden, wenn ich was gehört habe, mich darauf eingelassen habe und schon Eifer entstanden ist und ich das gelernt habe und reflektiert habe und schon Willen aufgebracht habe, das zu praktizieren, dann überprüfe, zum Beispiel mit dem, was der Buddha sagt, ja, und das stimmt dann nicht überein, dann ist wieder eine Handbremse da. Wenn das so übereinstimmt, ja, dann entsteht resolutely striving. Dann weiß ich nämlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass mir das was bringt und dass es sich lohnt, dieses Training weiterzuführen. Und dieses resolutely striving ist noch mal ein bisschen mehr als springing up of zeal, of eifer. Und dieses resolutely striving ist der Schritt, in welche Stufe des graduellen Trainings, was meinst du, Shaila?
In the four right strands.
Ja, wo gehört das hin? Mehr zur Ethik oder? Ja, ist schon sozusagen der Eintritt in Samadhi, in diesen mittleren Teil. Ne? Also das Right Striving ist der Eintritt in die Meditationspraxis. So, hier erst fängt jemand an, was zu tun Richtung Meditation. Ja? Und dann ist zu erwarten, dass der 14. Punkt auch passiert, dass er mit seinem Körper diese höchste Wahrheit selbst erfährt, erlebt. Ja? Das ist Samadhi. Samadhi ist genau genannt Jhana. Es ist bezeichnet als ein körperlicher Zeuge dieser Wahrheit zu werden. Ja? Wer Samadhi erlebt, wird ein Zeuge des Dhammas. Ja? Wenn dieser Samadhi aus dem Dhamma geboren ist, wenn er nicht aus einer anderen Religion kommt oder Überzeugung oder Absicht. Wenn er nicht aus dem Wunsch entstanden ist, was Schönes zu erleben, sondern wenn man den Dhamma gelernt hat, dann ist die Meditation ausgerichtet darauf, dass der Samadhi den Dhamma zeigt. So realizing wisdom by the supreme truth. Der 15. Schritt ist dann seeing it by penetrating it with wisdom. Das geht natürlich ohne Erklärung. Der nächste Schritt ist dann, was wir auch Vipassana nennen oder Panya, das Durchdringen des Dhammas mit Erkennen, ne, mit, also Kontemplation. Und danach kann man erst von der Entdeckung der Wahrheit sprechen. Ja? Da erst entdeckt man selber, dass der Dhamma richtig ist. Ja? Das nennt der Buddha, das ist das erste, die erste Discovery of Truth. Aber dann ist man immer noch nicht am Ziel angekommen. Und dann fängt die eigentliche, richtige Knochenarbeit an, das ständige Wiederholen, Entwickeln und Kultivieren eben derselben Dinge, die wir gerade aufgehört haben. Ja. Und das kann sehr, sehr lange dauern. Viele Leben oder vielleicht auch nur viele Tage, je nachdem. Aber das ist die eigentliche Arbeit. Und die bringt einen dann zum endgültigen Ankommen der Wahrheit, was nur durch Arahantschaft verwirklicht ist, dass man für sich selber weiß, what had to be done, was done. Was zu tun war, ist getan. Es gibt nichts mehr in diesem Leben. Es gibt überhaupt nichts mehr in diesem Samsara. Die Asavas sind beendet. Ja, zu diesem Ziel kommt man irgendwie durch die Entwicklung dieser vorherigen Schritte. Ja. So, jetzt würde ich rhetorisch fragen, wo stehe ich selber? Wo in dieser Liste bin ich eigentlich? Wo ist sozusagen mein, wo im Curriculum bin ich? Ja? In welchem Semester stehe ich gerade? Ja? Wo passe ich rein? In welchem Punkt? Ja? Braucht ihr nicht sagen, aber das ist meine Einladung, das zu reflektieren. Wo bin ich eigentlich? Ja? Könnte auch fragen, was will ich überspringen? Wo muss ich denn?
Ha?
No. Das ist nicht gut. Das wäre Bewertung oder so. Das soll man nicht machen. Das soll jeder für sich selber sehen. Die Frage ist, wo stehe ich hier? Und die nächste Frage leitet mich zu dem Ziel, also zu einem nächsten Punkt hin. Was meint ihr, was unter diesen ganzen Schritten oder im ganzen stufenweisen Training des Buddhas die wichtigste Einstellung, die wichtigste Grundlage, das Bleibende ist, um das Ziel zu erreichen. Ich meine jetzt nicht sowas wie Samadhi oder so. Ja? Falls du es weißt, sag es nicht. Was meint ihr, was hier drin so das Eigentliche ist, dass man rausnehmen sollte und sagen müsste, das ist der Schlüssel zum Glück. Jetzt dürft ihr ruhig was äußern.
Demut gesagt.
Demut, gefällt mir gut. Steht hier nicht, ne? Aber Demut gefällt mir gut. Noch ein Beitrag, Hedi oder Uta oder Rainer.
Vertrauen.
Vertrauen ist auch gut, ne? Vertrauen. Vertrauen war so ein bisschen am Anfang wie so eine Voraussetzung. Ne? Vertrauen wird dann aber sehr bald abgelöst durch Examinieren, Reflektieren, Überprüfen. Habe ich jetzt nicht die Zeit, das... Ja, ich habe nicht die Zeit, das auszuführen, aber ich mache das gerne mal. Hier gibt es, in dieser Liste gibt es die fünf Dinge, die nur zwei Auswirkungen haben können. Sie sind entweder richtig oder falsch. Ne? Dazu gehört Vertrauen, ja? Dazu gehört Reflective Acceptance of a Truth, ja, Oral Tradition und so weiter. Aber auf jeden Fall, ich beantworte das somit, Faith ist unbedingt notwendig und Faith ist die Grundlage. Aber im Buddhismus löst sich dieses Vertrauen durch Erfahrung ab. Ja? Wie der Sariputta gesagt hat, hierin folge ich dem Buddha nicht mehr aus Vertrauen, sondern ich weiß es für mich selbst. Braucht das Vertrauen nicht mehr. Ich habe erkannt, so ist es, wie der Buddha gelehrt hat.
Vertrauen zu sich selbst, ne?
Ja. Ja, das ist hier, kommt hier gar nicht so vor. Ne? So, das war aber ein guter Punkt. Ja, Vertrauen ist total wichtig. Vertrauen ist eine Voraussetzung, um hier weiterzugehen. Ne? Hat jemand noch einen Vorschlag? Welcher Faktor? Hedi, möchtest du was vorschlagen?
Nein.
Möchtest du was vorschlagen?
Not really, because they are all important, because every one is conditioning the next.
Ja.
But I would say that apart from the faith and so on, the samadhi, because then is when you really experience.
Okay.
Not just what you hear, but to really.
Okay, wie ich eben gesagt habe, Samadhi, solche Sachen meine ich nicht. Also all diese Qualitäten, die man durch die Praxis entwickelt, also die ganzen 37 Buddhika-Pariyaya-Dhammas, die meine ich nicht, sondern ich meine etwas, was sich durchzieht, was nie aufhört, auch an der Erleuchtung nicht aufhört, was sozusagen die Grundlage von Anfang bis Ende ist. Ja? Samadhi ist wunderbar und das bleibt auch zum Schluss, aber Samadhi kommt sowieso erst sehr spät ins Spiel. Ne?
Ohne Willenskraft geht es gar nicht.
Ne? Willenskraft, ja. Es gibt einen Punkt, wo sich der Wille auflöst, spätestens bei der Erleuchtung. Ja? Und davor gibt es sogar eine Meditation, die die Willenlosigkeit genannt wird. Ja? Apanichta Samadhi. Also Wille ist auch gut, aber der Wille ist letztlich auch ein Sankara. Der ist sozusagen das Sankara schlecht.
Ohne,
bin,
ohne
ne?
das wirst du gar nichts machen. Ne?
Ja, wir brauchen Willen. Unbedingt.
Fällst,
ja.
immer wieder zurück.
Okay. Uta, du hast auch viel Weisheit. Was würdest du vorschlagen? Also wenn ich jetzt bei euch sitzen würde und ich wäre nicht vorbereitet, würden mir auch 3-4 andere Sachen einfallen als das, wo ich hinführen will. Deswegen fühlt euch nicht getestet sozusagen. Uta. Was meint ihr, was dass der Sangha am meisten testet, wenn jemand in den Sangha eintreten will, was deren Kriterium ist?
Kann er über die
eigene, ich habe es am eigenen Körper erfahren.
Kann er über die eigene Nasenspitze hinaussehen?
Ja. Okay. Das hat die leider nicht so interessiert. Meine Nasenspitze war lang, aber das hat die nicht so interessiert. Also meine Intelligenz, die ich vielleicht nicht habe, aber wenn ich... Bitte?
Dedication
war denen auch nicht so wichtig. Nee.
Hast du einen Zangeartigen getestet?
Oh, mehrere. Also du wirst richtig auf Herz und Nieren getestet, wenn du als Ausländer beim richtigen traditionellen Sangha Anwärter wirst. Ich habe es wirklich schmerzhaft erlebt, was man am meisten haben muss, wovon ich auch nicht von Haus aus so viel habe.
Respekt?
Yes, sir. Yes, sir. Genau das, Respekt. Ein Wort, das kein deutscher Buddhist in der Regel auf Pali kennt. Gaurava. Gaurava. Was den Sangha interessiert, ist nur eins. Wie viel Respekt hast du der ganzen Sache gegenüber? Ja? Und wenn du den Respekt verlierst, verlierst du deine Position im Sangha. Du verlierst alles. Ja. Ja. Du wirst sogar rausgeschmissen, wenn du keinen Respekt hast. Vor allem. Und jetzt meint man, das ist vielleicht nur so eine Idee jetzt von dieser Person, aber das stimmt nicht. Wer die Suttas reflektierend liest, der kommt immer wieder über diesen Punkt nicht hinaus, dass eine Grundeinstellung, die ist eine Voraussetzung, die wird nicht diskutiert, ist Respekt. Ja. Oft auch zweigeteilt in Englisch Reference and Deference. Deference, ist das gut ausgesprochen? Deference, kennst du Deference? Deference. Also im Deutschen haben wir das nicht so, aber das, wenn man das, im Englischen geht das, aber mit einem Wort, das auch die Engländer nicht viel benutzen. Respekt hat zwei Seiten, und zwar das Verehren und Wertschätzen und Hochhalten und also Liebe zu empfinden und ja, wertschätzen von etwas oder jemanden, und die andere Seite im Verhalten diese Wertschätzung sichtbar ausdrücken. Ja? Okay? So, und beides ist für die Thai Sangha das einzige Kriterium. hat jemand Respekt vor diesem ganzen Weg, dann haben sie Vertrauen, dass du Erfolg haben wirst. Und wenn du diesen Respekt nicht hast, dann lassen sie sich fallen wie einen faulen Apfel. Ja, das ist natürlich auch kulturell bedingt, aber es kommt aus dem Dhamma. Ist da ein bisschen übertrieben natürlich. Es geht auch auf kulturelle Dinge, die nicht mit dem Dhamma zu tun haben, leider. Und das werdet ihr in allen Sanghas, die funktionieren, antreffen. Ja? Das hat Bhante hat auch gesagt, so der Respekt vor dem, der dir den Dhamma lehrt, der vor dir sitzt und so weiter. So, wenn ihr wollt, schaut nur einmal durch die Sammlung von Anguttara Nikaya und dann werdet ihr viele, viele Berichte über Respekt hören. Ne? Von allen, vom Buddha, vom Sariputta, von allen möglichen. Und ich habe hier mal aufgelistet, was immer wiederkehrende Liste ist. Ja? Die immer wiederkehrende Liste ist zusammengefasst in Respekt gegenüber the teacher. Da müsste eigentlich ein großes T stehen. Das werde ich noch verbessern, weil das meint nicht a teacher, sondern the teacher, the Buddha. Respekt gegenüber dem Dhamma und Respekt gegenüber dem Sangha fasst sowieso allen Respekt zusammen. Ja? Wie auch alle Zuflucht damit zusammengefasst ist.
Genau, man muss erstmal diesen Begriff Respekt definieren. Ne? Was ist denn mit Respekt gemeint?
Respekt definieren. Respekt heißt Wertschätzung, Dankbarkeit, Hochachtung. In Englisch Esteem, Veneration. Ja? Was wir machen, wenn wir Anjali machen, uns verbeugen, wenn wir sozusagen, wenn wir jemandem Respekt entgegenbringen. Ja? Natürlicherweise kennt jeder Respekt. Dazu braucht man nichts lernen. Ja? Das, was man wertschätzt, einen Menschen oder eine Sache, die man hochachtet, empfindet man eine Zuneigung, eine Wertschätzung, eine Dankbarkeit und deswegen pflegt man das. Und die andere Seite von diesem Respekt, wie ich eben erklärt habe, ist, dass man es durchs Verhalten ausdrückt. Also wenn ich Shaila ehre, dann wird das nicht eine Privatsache in meinem Herzen sein, sondern wahrscheinlich werde ich auch mich um ihr Wohl kümmern. Ja? Und werde freundlich zu ihr sein, liebevoll mit ihr reden, ihr vielleicht mal was zu essen kochen. Und wenn sie krank ist, sie versorgen. Genügt das so als Beispiel? So Respekt kennt eigentlich jeder. Respekt ist nicht eine Frage der Kultur, sondern Respekt kennt jeder. Ja, natürlich.
Ja, ein bisschen gebrochenes Verhältnis dazu. Ne?
Ja, davon sind wir jetzt in dieser klinischen Situation frei. Wir reflektieren nur über Respekt. Ne? Natürlich, ich bin auch aufgewachsen wie du in einer rebellischen Zeit. Ne? Also, wenn du mir als 18-Jähriger gesagt hast, du musst deinen Vater mir respektieren, dann hätte ich dir einen runtergegangen und hätte dir gesagt, den, der hat ja mein Leben zerstört oder so. Ne? Aber trotzdem haben wir eine natürliche Zuneigung sogar zu unseren Eltern. Ne? Und die würden natürlich durch den Dhamma wieder gesund. Ne? Aber ich bleibe jetzt mal dabei, das darzustellen. Also die drei, die fassen sowieso alles zusammen. Aber dann geht die Liste meist in der Reihenfolge weiter. Also dem Training gegenüber, das habe ich gerade vorgelesen, das Training. Ja, Gradual Path ist das Training. Dem Training gegenüber. Bei den Mönchen heißt das die ganzen Regeln, alles Verhalten dem Training gegenüber. Respekt, Heedfulness gegenüber. Sehr interessant. Ja. Respekt der Wachsamkeit und Aufmerksamkeit gegenüber. Respekt der Gastfreundschaft gegenüber. Gastfreundschaft, Respekt vor Gastfreundschaft. Ja, ist erstaunlich, aber das erscheint sehr, sehr vielen Listen. Dann Respekt gegeneinander und gegen Mitpraktizierenden oder Fellow Monks. Ja, diese Listen erscheinen für Laien wie für Mönche. Respekt dem Samadhi gegenüber. Respekt dem leicht zu korrigierbar sein. Ne? Wer Respekt hat vor der Vorstellung, wenn ich leicht korrigierbar bin, kann ich viel lernen. Dem gegenüber Respekt haben. Respekt gegenüber guter Freundschaft, also spirituellen Freunden, Kalyanamita. Respekt gegenüber Hiri Enotapa, Konzept, das nicht so gut bekannt ist unter Laien, weil es auch schwer ist zu übersetzen. Hiri Enotapa ist das A und O für jeden Mönch. Das ist eine gewisse Scham, was Falsches zu machen, wegen der Konsequenzen. Aber nicht, weil ich dann einen auf den Deckel bekomme, sondern weil es für meine Praxis Auswirkungen hat. Und gesunde Angst, etwas Falsches zu machen. Also Scham und Angst im positiven Sinne. Ja, soll ich diesen Dollar nehmen oder nicht? Wenn ich ihn nehme, dann habe ich ihn geklaut. Wenn ich ihn nicht nehme, habe ich besser nehmen. Oh. Aus Angst lasse ich ihn liegen, weil Angst vor der Konsequenz. Scham davor, was falsch zu machen. Und das kann sehr, sehr fein und subtil werden. Hiri Enotapa ist ein Prinzip des Trainings im Buddhismus. Schwer zu übersetzen, Bhikkhu Bodhi nennt das oft Selbstrespekt, um das ein bisschen moderner zu machen. Ne? Also Scham ist Selbstrespekt. Ne? Ich bin mir zu schade, was zu machen, was ich bereuen würde, so in dem Sinne. Und dann natürlich Respekt gegenüber Älteren, Elders of Long Standing, also solchen, wie der Buddha sagt, die Väter und die Leiter der Herde und des Sangha sind, die sozusagen mehr Erfahrung haben, länger schon im Dhamma sind. Und natürlich denen gegenüber, die einem dem Dhamma lehren. Ja. Das ist sozusagen, diese Dinge zu missachten, ist ein Tabu im Buddhismus, weil es deine Praxis hindert. Es geht heute mehr darum, deswegen werde ich noch mal ein paar, bevor ich das abschließe, ein paar Leckerbissen daraus vorlesen oder da das noch ein bisschen ausführen, weil alles, was ich euch sage, habe ich sehr, sehr oft reflektiert. Kenne ich schon länger, ist nicht von gestern, habe ich nicht ausgegraben und ich habe es auch alles reflektiert und nachgelesen. Und ich kann euch empfehlen, darüber ein bisschen zu reflektieren. Fangen wir mal an mit, ich weiß, dass immer ein Guttana Nikaya alles sehr kurz und knapp und auf den Punkt gebracht ist, deswegen mag ich diese, für einen Punkt mag ich diese Suttas lieber als für als die langen Suttas, weil man sich dann so ein bisschen verlesen kann in den Seitengeschichten wie Majjhima Nikaya, der ja eigentlich viel zu schwierig ist für den Anfang. If referential and differential, das sind diese beiden Aspekte von Gaurava, congenial to fellow monks, it is possible to fulfill conduct, also Sila, the training, virtue and right view, samadhi and panya. If there is no respect, it is impossible. Der Buddha selber sagt von sich, the Tathagata teaches the Dhamma respectfully to everyone because he has respect and reverence for the Dhamma. Sagt er mehreren Stellen, dass er sehr tiefen Respekt hat und Ehrfurcht vor dem Dhamma, der ihn selber befreit hat. Und weil er diese Ehrfurcht vor dem Dhamma hat, hat er den Shudras und sogar den Sklaven und den Brahmins und Königen, den Kleinen und den Großen gegenüber gleichermaßen sehr viel Respekt, wenn er den Dhamma lehrt.
Wo hast du das eben zum Beispiel?
Das ist bei 5,99. Ja, das ist in 5, Guttara Nikaya 5,99. Ja, ich gehe hier entlang. Ja, ja, ich habe versucht, ein guter Vorbereiter zu sein. So, jetzt komme ich zu 201. The Dhamma does not continue long after the Tathagata. Because of what? Jetzt seid rück mal mit mir geschockiert. Because of lay people who have no reference and deference for what? For the teacher, the Dhamma, the Sangha, the training and each other. Ja? Das kann auch passieren, dass der Buddha sagt, nicht der Sangha, sondern die Lay People haben nicht genügend Respekt. Deswegen wird der Dhamma nicht lange leben. Aber er sagt auch das Gegenteil. Er sagt auch, Aber der Dhamma wird lange, lange leben, wenn die Laien-Nachfolger, wenn meine Laien-Schüler gegenüber dem Lehrer, dem Dhamma, dem Sangha, dem Training und einander Respekt behalten. Und zwar bei, im Verhalten und in der Einstellung. Aber keine Sorge, es gibt auch irgendwo ein Sutta, da sind auch die Bhikkhus und Bhikkhunis mitgenannt. Also es sind nicht nur die Laien. Aber es gibt ein Sutta, das dezidiert die Laien nennt. Dann gibt es 6 Qualitäten, die zu Non-Decline führen. Das heißt sozusagen den Berg runterführen in der Entwicklung. Ja? Das ist kein Respekt vor dem Lehrer, dem Dhamma, dem Sangha, dem Training, Heedfulness and Hospitality. Und auch das Gegenteil. Und wer sagt das? Die Devas kommen plötzlich nachts mal zum Buddha und sagen, also wir sehen, dass die Leute deswegen den Berg nach unten sich entwickeln, weil sie keine Referenz haben und deshalb sich im Berg nach oben entwickeln, weil sie diesen Respekt haben. Und der Buddha geht dann zu seinen Schülern nächsten Tag und sagt, ja, heute Nacht sind mir ein paar Devas erschienen, die haben das und das gesagt. Und er hat das nochmal bestätigt und hat es noch weiter ausgeführt. Dann gibt es in Sutta 33, ist an die Liste nochmal Moral Shame and Moral Dread, also Hidi und Tapa angeführt. Reference for Samadhi ist angeführt in einem anderen, in der 732 hier. Jetzt sind wir schon. Habe ich 732. Und der Sariputta hat dabei in der 7er Reihe, da hat er ganz viel darüber gelehrt und das aufgeführt. Er nennt eben auch gute Freundschaft und leicht sich korrigieren zu lassen. Und dann 6.92 zum Beispiel noch, one is accomplished in few. Das heißt, er hat eine Arya-Stufe erreicht, mindestens die erste. So ein Mensch ist incapable, also ist unfähig, ohne Reference and Deference zu verweilen. Also jemand, der einer der Arya-Stufen erreicht hat, der kann dem Lehrer gegenüber, damit ist der Buddha gemeint, dem Dhamma gegenüber, dem Sangha gegenüber, dem Training gegenüber nicht mehr respektlos sein. Das ist ihm nicht mehr möglich, das ist unmöglich. Und natürlich kann er außerdem auch nicht sich mit Dingen beschäftigen, die keinen Nutzen bringen. Ja? He cannot rely on things that should not be relied upon. Und er kann auch natürlich nicht mehr in die 8 niedrigen Existenzen abgehen und so weiter. Und dann gibt es wieder die Principles of Non-Decline im Sangha. As long as a bhikkhu honors, respects, esteems and venerates those bhikkhus who are elders of long standing, longan force, fathers and guides of the Sangha, and think they should be heeded, only grows is to be expected for them, not decline. Also der Sangha und die Bhikkhus haben nur Wachstum zu erwarten, wenn sie diese Ehrfurcht haben oder diesen Respekt. Und ein Tipp ist vom Buddha, man sollte mit solchen Menschen verkehren, die folgende Qualitäten haben. Sie sollen angenehm sein und sie sollen respektiert sein und sie sollen ich lese das mal im Englischen. One should associate with a bhikkhu friend who possesses seven qualities, resort to him, attend on him, even if he dismisses you. Ja, selbst wenn er dich wegschickt. He is pleasant and agreeable. He is respected and esteemed. He is a speaker. Das ist nicht weiter ausgeführt. Ja? A speaker. He patiently endures being spoken to. Also ich lege das jetzt so aus, er kann den Dhamma sprechen und er hört zu, wenn du Fragen hast. He gives deep talks and he does not, das ist die 7. Eigenschaft, enjoy one to do what is wrong. Sariputta sagt auch in 77, da bin ich jetzt. A bhikkhu should honor, respect the teacher, the Dhamma, the Sangha, the training, Samadhi, heedfulness, hospitality. Für was? Thema von letzten Mal, so that he might abandon the unwholesome and develop the wholesome. Ja, um die Akusala Dhamma aufzugeben und die Kusala Dhamma zu entwickeln, braucht er diesen Respekt. If he lacks reference and deference, deshalb Buddha sagt, das sage ich lieber auf Deutsch, wenn nur ein Respekt fehlt, entweder dem Teacher gegenüber oder dem Dhamma gegenüber oder dem Sangha gegenüber, dem Tri, nur ein von diesen sieben, dann fehlt ihm alles. Ja? Also nimm von seiner siebener Liste, er hätte vielleicht auch mehr nehmen können, er unterhält sich mit dem Buddha ein ganz langes Sutta hindurch darüber, wenn ihm nur eine Sache fehlt, dieses zum Beispiel, dann fehlt ihm alles. Fehlt ihm auch nur dies, dann fehlt ihm auch alles. Die reden über jedes extra. Wenn ihm eine Sache fehlt, fehlt ihm alles. If he lacks respect and deference, reference and deference in one, he lacks it in all two. And how does a bhikkhu show extra veneration to those bhikkhus und so weiter? Maintaining bodily, verbal and mentally acts of loving kindness, both openly and privately. So, und dann habe ich noch die Shaila gebeten, etwas dran zu hängen, was sie mir mal gezeigt hat vor ganz langer Zeit. Das kannst du selber vorlesen. Aus dem Sutta Nipata 316 folgende.
A man should honor one from whom he can learn the doctrine, just as the deities honor Indra. With clear mind and learned, he reveals the doctrine to him when he is honored. If anyone cultivates such a man carefully, making it his aim and listening attentively, entering upon the doctrine and what conforms with the doctrine, he becomes understanding, intelligent and subtle. Therefore, one should cultivate a good man who is wise and learned.
Oder a good woman.
Ja.
Ja.
Eine Frage, welche Instanz übt den Respekt? Ist es das Manu oder Chitta?
Ja, es ist eine Eigenschaft des Manu, ne? Ja. Aber Manu ist verwurzelt in deinem Herz, ja? Dein Wille ist notwendig, um irgendwas zu denken, dir auszudenken und zu entwickeln. Die sind eigentlich eine untrennbare Einheit, ja? Ja? Wenn du im Herzen Referenz hast, dann werden deine Worte und Handlungen oder erstmal dein Denken davon beeinflusst. Ja? Und du wirkst das durch Körperrede und Geist, nein, durch Geist, durch Denken, Reden und Handeln aus. Ja? Aber du hast recht, es ist ein Kamma. Es ist eine direkte Wirkung, und zwar eine direkte Wirkung. Respekt und Nicht-Respekt haben direkte Auswirkungen und auch ein direktes Feedback für dich. Die kommen aus den Befleckungen des Herzens, aber sind ein Kamma, sind eine Handlung. War das deine Frage? Wir machen jetzt Schluss, aber würdet ihr mit mir noch Respekt erweisen, geben wir in Buddha? Ja? Gut. Also erstmal mit dem abschließenden Chant und dann noch einmal verbeugen. Sabbe Sattva Sadha Hontu Avera Sukha Jivino Katam Punya Palang Mayang Sabbe Bhagi Bhavantu Te. May all beings always live happily, free from animosity. The blessings springing from the good we've done, may they all share in. Sabbe Sattva Sadha Hontu Avera Sukha Jivino. Katam punya palam mayang sabbe bhagi bhavantu ti.
Shaila? ti bhavantu ti bhavatu sabha mangalam rakkantu sabha devata sabha dhammanubhavina sada soti bhavantu ti bhavatu sabha mangalam rakkantu sabha devata sabha sanghanubhavina sada soti bhavantu ti.
Sadhu, sadhu, sadhu.